Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht mit dem Thema, was Jesus sauer macht und was ihr so gedacht habt, als das Thema angekündigt worden ist. Ich muss gestehen, dass ich, als ich auf der Suche war nach einem Thema für die Predigt, durch jemand auf dieses Thema aufmerksam geworden ist, der einen Artikel dazu geschrieben hat. Und dann dachte ich, Mensch, das ist eigentlich mal ganz gut, weil wir stellen uns Jesus ja immer so vor als diesen Typen, der gar nicht sauer werden kann oder zumindest überwiegend nicht. Und ihr wisst ja, wenn ich Jesus predige, ich predige ihn ja meistens auch eben als einen sehr, sehr sympathischen Kerl. Aber ich dachte, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber wir alle wissen, dass Jesus ja auch diesen Moment in den Evangelien hatte, wo er sich eine Peitsche geknüpft hat und dann mit dieser Peitsche hinging und die Wechsler aus dem Tempel vertrieb, die Tische umgeschmissen hat. Und das ist vielleicht so die Ausnahme, die uns in den Sinn kommt, wenn wir daran denken, dass dieser nette Jesus auch mal sauer werden kann. Das war zumindest das, an das ich zuerst gedacht habe. Aber dann habe ich auch gedacht, dass ich selber sehr lange durch ja die Überzeugung und auch wie ich unterrichtet worden bin damals in meiner theologischen Ausbildung, die Offenbarung lange Zeit sehr, sehr wörtlich ausgelegt habe und dann eben auch in der Zukunft einen Jesus gesehen und mir vorgestellt habe, der auf einem weißen Pferd mit einem Schwert daherkommt und am Ende der Zeiten in aller Härte zuschlagen wird und richten und sich rächen wird an denen, die sich ihm nicht angeschlossen haben. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr lebhaft an so manche Predigt auch in der Vergangenheit, die ich gehört habe, Bücher, die ich gelesen habe, aber auch Predigten, die ich gehalten habe, in denen ich tatsächlich auch diesen Jesus so dargestellt habe. Also weit über das hinaus, was dann in den Evangelien passiert ist, als jemand, der hingeht und der dafür sorgt, dass die Menschen am Ende der Zeiten kniehoch im Blut im Tal Armageddon stehen werden, weil er sich gerecht hat an der Menschheit. Und man kann wortwörtlich natürlich die Offenbarung auslegen. Und ihr habt von mir ja auch schon gehört, dass das Thema Hermeneutik, also diese Prinzipien der Schriftauslegung, dass das nicht immer ganz einfach ist, weil man da verschiedene Sichten drauf haben kann. Aber wenn ich die Offenbarung wortwörtlich auslege, dann bedeutet das auch, dass ich diesen Gott, Jesus Christus, der mir in den Evangelien als der begegnet, der er war, ein Mensch, der in Liebe und Sanftmut mit ganz viel Barmherzigkeit hingegangen ist und den Menschen vergebend begegnet ist, der sie geliebt hat, dass dieser Jesus am Ende der Zeiten eben vom Lamm zum reißenden Löwen wird. Das ist die Konsequenz daraus. Und das ist, wie gesagt, okay, ich habe das selber so gelernt und auch gepredigt. Und ich bin nicht der Einzige, der aufgrund dessen, was ich gelernt habe oder eben auch gelehrt habe, eigentlich Mühe hatte mit diesem Bild, auch mit der Offenbarung. Und ich weiß, dass das vielen von uns so geht und dass dieses Buch der Offenbarung für uns tatsächlich so ein Buch ist mit 7 Siegeln, das wir auch gerne außen vor lassen, wo wir uns nicht so richtig rantrauen, was die Deutung auch angeht. Aber eben in diesem Buch, wenn wir es wortwörtlich verstehen wollen, da haben wir Bilder, die eben nahelegen, dass Jesus am Ende der Zeiten ganz anders sein könnte als das, was wir in den Evangelien sehen. Und was mir wichtig ist, ist zu sagen, dass es nicht entscheidend ist, ob wir uns heute Morgen oder wir uns als Christen weltweit immer hundertprozentig einig sind, was die ganzen Nuancen in den Auslegungsfragen angeht, sondern wichtig ist, dass wir festhalten an dem, was unter uns Christen weltweit Konsens ist, dass Jesus Christus wiederkommen wird und dass Jesus Christus, wie die Bibel sagt, den Erdkreis richten wird, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Da macht die Bibel gar keinen Hehl draus, das wird passieren. Das Wie und wie das konkret aussieht, darüber sind sich Jesus-Liebhaber weltweit und eben wahrscheinlich auch unter uns Da sind wir unterschiedlicher Meinung vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber dieser Jesus, der sauer werden kann, das ist auch dieser Jesus, der in diesen Endzeit-Szenarien, die ich selber oft gepredigt habe als Fakten, eben dann auch so dargestellt wird als einer, der dann irgendwann wütend und zornig sich rächt an den Gottlosen. Aber wichtiger als die Kontroversen um diese konkrete Auslegungsfrage ist, dass es Dinge gibt, die Jesus damals zu seiner Zeit, also vor 2000 Jahren, total verärgert haben, von denen heute, 2000 Jahre später, diese Themen nichts an Aktualität und Gültigkeit verloren haben. Weil Jesus sich über Themen ärgerte, die heute noch aktuell sind. Da wird uns Jesus zwar in der Schrift auch als derjenige präsentiert, der Liebe, Gnade, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, barmherziges Mitleiden lebt, mehr lebt als das, was wir wahrnehmen an Zorn oder Lieblosigkeit oder Ungerechtigkeit. Und trotzdem gibt es Dinge, die Jesus verärgert haben. Und ich glaube, die Jesus auch heute noch wirklich ärgern können, weil sie absolut konträr laufen zu dem, was sein Wesen ist. Absolut konträr laufen zu dem, was das Wesen des Vaters ist. Und dieses Reich, das Jesus mit seinem ersten Kommen begründet hat, vor 2000 Jahren, dieses Reich ist in dem, was Jesus gepredigt und was er gelebt hat, was er an Werten vermittelt hat, ist das letztendlich der Ausdruck und der Abglanz von der Herrlichkeit Gottes. Paulus hat das ja mal so gesagt, dass Jesus dieser Abglanz und Ausdruck dieses Wesens Gottes ist. Und wir sollten uns bewusst machen, dass dieses Reich, das Jesus baut und dieses Reich, zu dem er die Menschen einlädt, dem wir uns angeschlossen haben, dass es dieses Reich ist, zu dem wir uns verpflichtet haben, diese Werte Jesu in diesem Reich und darüber hinaus zu leben. Nicht nur sonntags morgens, sondern im Alltag, weil wir seinen Namen sonst nicht zurecht tragen. Und Jesus, der die Werte seiner Zeit so vollkommen auf den Kopf gestellt hat und seinen Nachfolgern gesagt hat, das ist das, was ich möchte, dass ihr lebt, der möchte, dass wir das auch in unserer Zeit heute tun, dass wir seine Werte leben. Und die Frage ist, welchen Jesus nehmen die Menschen wahr, wenn sie uns begegnen? Was erleben sie, wenn sie uns sehen, wenn sie uns beobachten? Machen wir ihnen Geschmack auf Jesus als derjenige, der dieses Reich mit seinen Werten baut? Oder sind wir eher Menschen, die an der einen oder anderen Stelle dazu beitragen, dass die Leute sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben? Also das, was mir ja oft passiert, wenn ich unter den Golfern unterwegs bin, dass sie sagen, du bleib mir weg mit Gott und Kirche. Weil die sehen einen Pastor, die sehen einen Christen und denken an das, was sie in den Medien lesen und sagen, bleib mir weg. Also das, was da läuft, da will ich nichts mit zu tun haben. Aber wir haben, wie Paulus das gesagt hat, diese Aufgabe, tatsächlich so ein Wohlgeruch Christi zu sein. Das ist so ein altmodisches Wort, aber wir können uns schon vorstellen, was das bedeutet, einfach angenehm zu duften. Jemand zu sein, der anziehend wirkt, weil er gut riecht. Leben wir diese Sanftmut, diese Gnade, diese Freundlichkeit, dieses Jesus, der zwar auch mal sauer werden kann, aber der überwiegend eben derjenige ist, der das Thema Liebe und Vergebung gepredigt hat. Und das in einer Art, die dann sogar gipfelte in dieser Aussage, liebet eure Feinde. Denn alles andere ist keine Kunst. Jesus, grundsätzlich, wird so gezeichnet als das Gegenteil von Härte und Gewalt in den Evangelien. Und man kann vielleicht dann am besten zusammenfassen, auch wie Jesus sich verstanden hat, mit einer Selbstaussage von ihm, wo er gesagt hat, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das steht ja trotzdem da. Und das ist trotz allem das Wesen dieses Jesus Christus, auch wenn ich auf die Dinge zu sprechen komme, die Jesus ziemlich sauer gemacht haben. Und das war immer dann der Fall, und da wird es interessant auch für uns, weil sich das für uns nicht ändert, das war immer dann der Fall, wenn in diesem Lernprozess seiner Jünger etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Und wir wissen, da ich werde das auch gleich sagen oder gleich den Text mal lesen, wir wissen, dass das öfter passiert ist, dass die Jünger da waren und die haben Dinge gesagt und getan, wo Jesus wahrscheinlich nur den Kopf geschüttelt hat, wenn er nicht wirklich sauer wurde. So nach dem Motto, die beiden Donnersöhne, hör mal, wir würden gerne zur Rechten und zur Linken sitzen, wenn wir dann dermaleins bei dir in deinem Reich ankommen und so. Und ich glaube schon, dass Jesus da nicht immer ganz freundlich reagiert hat. Aber das ist das eine. Das andere ist, dass sich sein Ärger oft richtete gegen diese professionellen Frommen, die sich in seiner Zeit einfach herausgenommen haben, ihre hebräische Bibel zu gebrauchen, um sie zu missdeuten. Du hast das letzte Woche ja auch ein schönes Beispiel genommen und darüber gepredigt. Also diese Bibel, die bestand aus Tora, Schriften und Propheten und die missbraucht haben, um ihren Zeitgenossen untragbare Lasten aufzuerlegen. Im Grunde genommen ihnen wirklich Druck zu machen. Und auch das waren so Dinge, die Jesus sauer gemacht haben, weil sie dazu beigetragen haben, dass das Wichtigste, was ihm am allerwichtigsten war, dass Menschen in diese Beziehung zu Gott wiederkommen, das wurde dadurch zerstört. Und das ist das Erste, was Jesus wirklich sauer macht. Das ist auch das Unterbuttern von schwachen Menschen. Schwache Menschen, Menschen oft am Rand der Gesellschaft. Damals war die Situation die mit den Kindern, die lese ich gleich mal vor. Aber da ist auch bei uns, wir kennen das, wir haben so Kinder in den eigenen Reihen, jetzt heute Morgen nicht, aber wenn wir sie haben, und Kinder sind halt nicht immer leise. Und dann ist so dieses laute, quengelnde Kind im Gottesdienst, das führt dann oft dazu, dass man sich umdreht. Auch ich habe mich schon umgedreht, so mit dem stillen Vorwurf, hör mal, kannst du nicht mal dafür sorgen, dass dein Kind oder dein Enkel, dass du den in den Griff bekommst? Also wir haben auch so unsere Arten, wo wir gewisse Dinge nicht so akzeptieren wollen und sagen, krieg das mal in den Griff. Und heute haben wir ein höheres Maß an Toleranz, gerade auch in unserer Gemeinde, weil wir uns freuen, wenn Kinder kommen, und das ist auch gut so. Aber damals hatten Kinder, zumindest die kleinen Kinder, nicht so einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Und als diese Situation war, in Markus 10, als die Jünger hingingen und verhindern wollten, dass man Kinder zu Jesus bringt, weil sie eben auch dachten, ach, die sind nicht so wichtig. Die haben nicht diesen entsprechenden Wert. Die können doch jetzt nicht hingehen und diesen Messias von der Arbeit abhalten. Und da ist Jesus sauer geworden, oder wie meine bayerische Verwandtschaft sagen würde, ein bisschen grantig. Die Stelle steht in Markus 10. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Und die Jünger fuhren sie an. Also sie fuhren die Menschen an. Und als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Klar, wir sind 2000 Jahre weg von dem, was damals passiert ist, aber ich glaube, dass Jesus wirklich verärgert war, als er das gesehen hat. Und Kinder waren nicht die einzigen, die damals nicht so behandelt wurden, wie Jesus sich das gewünscht hat, sondern Frauen waren auch ein Teil der Gesellschaft, die eher zu den Randfiguren wurden, die nicht so beachtet wurden, auch im Judentum. Und auch da hat Jesus Zeichen gesetzt, indem er gerade Frauen immer mehr gewürdigt hat, sie einbezogen hat auch in seinen Dienst und seine Nachfolge. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir heute, auch wenn das noch viel, viel besser werden könnte, dass wir heute hingehen in unserer Gesellschaft und Kinder mehr schätzen und würdigen und auch Frauen mehr schätzen und würdigen, das ist eine Folge dessen, was Jesus mit seinem Reich begonnen hat. Und das darf man ja nicht außer Acht lassen, dass gerade, also zumindest in der westlichen Welt ist das so. Und da, wo das nicht so ist, da wissen wir, dass vor allen Dingen auch Frauen immer noch geringschätzig behandelt werden in Kulturen und Religionen, in denen eben dieses Reich Gottes nicht gelebt wird. Und der Wert des Menschen, der liegt für Jesus nicht in seinem Geschlecht, liegt nicht in seinem Alter, seinem Glauben oder auch seiner religiösen Weltanschauung, nicht in seinem Job oder dem Geld, was er auf dem Konto hat. Auch der Körpergeruch spielt für Jesus keine Rolle. Sondern Jesus wird immer da sauer, wo ein Ebenbild Gottes, das jeder Mensch ist, nicht gewürdigt wird. Das ist das, was Jesus sauer macht. Und das ist für uns insofern wichtig, weil ich zumindest von mir weiß, dass ich manchmal einen Unterschied mache, was andere Menschen angeht. Und dass ich unterscheide, dass das Maß meiner Liebe und meiner Freundlichkeit gegenüber manchen Menschen nicht so ist, dass ich sagen würde, das ist für alle gleich. Bei Jesus wäre es für alle gleich, weil er den Wert des Menschen in der Ebenbildlichkeit Gottes sieht und in nichts anderem. Das Zweite, wer seine Mitmenschen mit religiösen Verpflichtungen belastet, der macht Jesus auch sauer. Jesus ist ja gekommen, um die Mauer zwischen Mensch und Gott zu beseitigen. Und man kann das zwar auf das Thema Sünde reduzieren, indem man sagt, ja, die Sünde muss weg und alles wird gut. Aber ich glaube nicht, dass es das nur ist. Ich glaube, das greift zu kurz, weil Jesus ganz bewusst immer dafür gesorgt hat und wollte, dass alles, was Menschen gehindert hat, in den Genuss der Herrlichkeit und der Gemeinschaft mit Gott zu kommen, alles das, was das verhindert hat, hat Jesus verärgert. Und das hat viel mit Religion zu tun. Und deshalb hat er so Gleichnisse erzählt, wie das, über das du gepredigt hast, weil er deutlich machen wollte, Leute, das ist es nicht. Es ist nicht das, was die Pharisäer, die echt bemüht waren, zur Zeit Jesu ein gottgefälliges Leben zu leben. Man kann ihnen ja nicht mal unterstellen, dass sie es böse meinten, aber sie schossen in ihrer Religiosität oft übers Ziel hinaus, in ihrer Frömmigkeit, und konnten sich dann hinstellen und sagen, ich bin echt froh, dass ich nicht so bin wie der. Ja? Aber das war weit übers Ziel hinaus geschossen. Und die Frömmigkeit ging weiter, weil vieles, was dann passierte, war, dass sie Menschen ihre Sicht, ihre Deutung von falsch und richtig aufgezwungen haben. Und da waren viele Dinge bei, die nicht im Sinne Gottes waren und die eben verhindert haben, dass Menschen sich vertrauensvoll an diesen Gott gewandt haben. Und auch das passiert heute noch. Dass wir als Christen, dass wir als Gemeinden Menschen letztendlich davon abhalten, Gott zu begegnen, Jesus zu begegnen, weil sie den Eindruck gewinnen, uns geht es nur darum, zwischen falsch und richtig zu unterscheiden. Und das ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass Menschen Jesus kennenlernen und eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Die Pharisäer, die hatten ja noch das andere Problem, dass du hast ja eben auch gebetet mit Blick auf Demut. Die Pharisäer hatten halt eben auch noch dieses andere Problem, dass sie hingegangen sind, die haben nicht nur Regeln aufgestellt, sondern haben diese Regeln dann selber auch noch außer Kraft gesetzt, damit sie sich nicht so nach den Regeln richten mussten. Das lustigste Beispiel, was ich mal gelesen habe, ist die Tatsache, dass man ja am Sabbat nicht mehr als 1000 Schritte machen durfte, aber dass es auf dem Wasser egal war. wie viel man sich bewegte. Und Pharisäer dann hingegangen sind und haben Esel mit Wassersäcken beladen und haben sich auf diese Esel gesetzt und dann das Wochenende genossen. Ich selbst muss zugeben, dass ich auch lange eine gewisse Vorliebe dafür hatte, Christsein auf die Frage von falsch oder richtig zu reduzieren. Also immer zu gucken, glaubt man richtig, glaubt man falsch. Aber ich glaube, wir müssen unsere Erkenntnis von falsch und richtig gar nicht irgendwem aufzwingen, weil Gottes Geist selber Menschen auch überführt mit Blick auf diese Frage, was ist eigentlich in Gottes Augen gut? Was ist eigentlich in Gottes Augen gerecht? Ich kann hingehen und kann versuchen, Menschen, die mir anvertraut sind, dadurch in den Griff zu bekommen, dass ich ihnen Regeln auferlege, dass ich ihnen sage, so ist richtig, so ist falsch. Aber dadurch glaube ich, wie damals auch in der Religiosität der Pharisäer, verhindere ich letztendlich nur, dass ein Mensch dahin kommt, dass er Gott begegnen kann in Freiheit und ohne Angst. Und ich glaube, dass es keinen Regelkatalog braucht, um Christsein zu leben, weil wer Jesus liebt, wissen muss, dass er in einem angstfreien Raum leben darf. Ein Raum, der deshalb angstfrei ist, weil Jesus uns die Angst nimmt, Gott zu begegnen, weil er die Basis dafür legt, dass wir Gott, der heilig ist, begegnen dürfen, ohne Angst zu haben, dass uns das zerstört. Trotzdem ist dieser Raum, in dem wir leben dürfen, in Freiheit, in dem wir Gemeinde praktizieren dürfen, trotzdem ist dieser Raum heilig. Trotzdem ist das ein Raum, in dem wir Ehrfurcht leben sollten, weil dieser Gott es wert ist. Und das Reich, das Jesus baut, das ist genau das. Das ist dieser Raum, in dem Gottes Werte gelebt werden, die Werte der Welt auf den Kopf gestellt werden und in dem wir hoffentlich ein Leben leben, wo wir uns auch wünschen, dass die Menschen erkennen oder auch an unseren Früchten erkennen, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Aber was Jesus sauer macht, ist, wenn einer hier vorne steht und anderen Regeln oder Lasten auferlegt und das vielleicht in einer herzlosen und kalten Form tut und im Grunde genommen Selbstgerechtigkeit praktiziert, so wie die Pharisäer das auch getan haben. Legt anderen keine Lasten auf. Das war eigentlich die Message, die Jesus gepredigt hat. Heuchelei ist etwas, über das er öfter sauer geworden ist, wenn er es beobachtet hat, weil keiner, der Regeln aufstellt und Regeln predigt, selber ein Leben leben wird, das 100% in Ordnung ist. Lukas 11, 46, da steht, weh euch Lehrern des Gesetzes, denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten und ihr selbst rührt sie nicht mit einem Finger an. Weh euch, denn ihr baut den Propheten zwar Grabmäler, aber es waren eure Väter, die sie getötet haben. Weh euch, Lehrern des Gesetzes, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, ihr selbst seid aber nicht hineingegangen und habt auch denen gewährt, die hinein wollten. Und damit macht Jesus deutlich, ihr geht zwar hin und ihr bestimmt, ihr sagt, was falsch, was richtig ist, ihr setzt Regeln auf, aber ihr lebt sie selber nicht. Es ist einfach Heuchelei. Und deshalb die Verantwortung auch für die, die predigen und die, die lehren, wie die Bibel sagt, das wird Jesus besonders auch beäugen und bewerten. Und als Jesus eben kam, da hat er deutlich gemacht in seinem Dienst immer wieder, und es waren ja nur 3 Jahre, aber hat immer wieder deutlich gemacht, dass die Lehrer seiner Zeit hingegangen sind und haben ihre Bibel genommen und haben falsche Schlüsse daraus gezogen. Ja, das war das Alte Testament, aber die Warnung bleibt 2000 Jahre später bestehen. Wir müssen aufpassen, wenn wir anderen sagen, was in der Bibel steht und was wir glauben, was da in der Bibel steht, dass wir unsere Erkenntnis von falsch und richtig nicht zu schnell zum Maßstab erheben. Es gibt falsch und richtig in der Nachfolge, gar keine Frage. Aber es gibt an vielen Stellen eben kein ganz glasklares Falsch oder Richtig. Aber wir tendieren immer dazu, zu glauben, dass wir alles wissen und dass wir vor allen Dingen wissen, wie man die Dinge leben muss. Und das führt in der Konsequenz zu einem weiteren Punkt, der Jesus aufstößt. Weil die Bibel ist kein Regelbuch. Dafür wurde sie nicht geschrieben. Sondern die Bibel ist das Buch, das uns die Geschichte eines Gottes erzählt, der die Menschen zu sich selber liebt. Darum geht es der Bibel. Der Bibel geht es nicht darum, dass ich hingehe und sage, das Problem, das schlage ich jetzt mal auf, ja, das darfst du nicht und machst du wieder zu. Wir können viele Prinzipien natürlich aus der Schrift entziehen, die uns zeigen, wie wir richtig leben können. Aber es ist kein Regelbuch. Dafür wurde sie nicht geschrieben. Das Dritte, Regeln einzufordern, geht oft auf Kosten von Menschlichkeit. Und Paragraphenreiter ohne Empathie, die sind Jesus sehr, sehr sauer aufgestoßen. Und wer davon letztlich besessen ist, immer die richtigen Antworten zu kennen, der wird am Ende auch kein Mitgefühl mehr haben und von anderen einfach immer nur fordern. Und das ist etwas, was Jesus nicht will, weil Güte, Barmherzigkeit, Liebe, Freundlichkeit und Vergebungsbereitschaft sein Wesen sind. Und nicht Härte, nicht fordern, nicht hinzugehen und Menschen mit Regeln zu unterdrücken. In Markus 3, 4 bis 6, da steht, und er ging abermals in die Synagoge und da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie gaben Acht, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Da waren die Regelhüter, merkt ihr? Die gaben Acht. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt in die Mitte. Und er sprach zu ihnen, was ist am Sabbat jetzt erlaubt? Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses tun? Leben retten oder töten? Sie aber alle schwiegen still. Und dann guckt sie Jesus an und ist sauer. Er guckt sie an und er sagt, oder sieht sie an ringsum mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz. Und er sprach zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und seine Hand wurde wieder gesund. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Was für ein Text, oder? Wie krass ist diese Situation? Und man muss sich mal versuchen, diesen Moment vorzustellen. Jesus, der weiß, was in den Herzen dieser Menschen abgeht, dass sie da sitzen, nur um zu gucken, ob er das Sabbatgebot bricht, um ihn dann, wenn es geht, einen auszuwischen. Und Jesus geht hin und bricht mal eben eine der wichtigsten Regeln überhaupt. Er bricht den Sabbat. Jesus war ein Regelbrecher. Das war ganz häufig so. Er bricht eine vermeintlich biblische Regel, um was zu tun? Um Barmherzigkeit zu leben. Um das zu tun, was wichtiger ist als das Einhalten von Regeln. Barmherzigkeit zu leben. Wie sauer Jesus war, dass seine Zeitgenossen nicht verstehen wollten, wie Gott wirklich tickt und was Gott wirklich will, das kann man sich kaum ausmalen. Jemand hat mal den Satz gesagt, wer seine Sicherheit, auch im Glauben, aus seiner religiösen Starrheit bezieht. Wer seine Sicherheit im Glauben aus seiner religiösen Starrheit bezieht, der hat bis heute nicht begriffen, was die Freiheit bedeutet, die Jesus gepredigt hat. Und es ist eine Freiheit, die eigentlich immer zuerst dazu befähigen sollte, vor der eigenen Haustüre zu kehren, bevor man anderen beibringt, den Besen richtig zu halten. Und die Tendenz ist immer da, wo wir Menschen hingehen, um anderen zu sagen, wie es richtig geht, um Regeln aufzustellen. Die Tendenz ist immer, dass wir selber sehr, sehr bald erkennen, dass wir heucheln, weil wir an vielen Stellen selber das nicht leben. In der Kindererziehung passiert das am häufigsten. Deshalb ist gut, dass man die irgendwann groß hat. Dann ist man nicht mehr so oft in Gefahr. aber da passiert es wirklich häufig, dass man merkt, ja, man predigt den Kindern das eine, aber man lebt es selber nicht. Es gibt weitere Dinge, die Jesus verärgert haben, und ich werde in 2 Wochen nochmal eine Fortsetzung machen, aber so eine Predigt verleitet immer irgendwie auch dazu, an andere zu denken, wenn man sie hört, und zu denken, genau, das ist bei dem und dem der Fall. Wir kennen alle Christen, auf die das eine oder andere zutrifft, was ich angeschnitten habe heute Morgen, und die Tendenz eben hinzugehen und über die Leute nachzudenken, die ist immer da. Und ich möchte euch ermutigen, jetzt einfach mal 2 Minuten Zeit zu nehmen und die Fragen, die ich auf die Folie hier vorne packe, mal betend zu bewegen. Lasst euch ruhig mal 2 oder 3 Minuten Zeit, euch selber zu hinterfragen mit Blick auf das, was wir heute Morgen gehört haben. Amen.